Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Und wir wollen uns einstimmen auf den Gottesdienst mit einem Instrumentalstück, dass wir innerlich zur Ruhe kommen können und uns auf Gott ausrichten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Psalm 66, Vers 20, da heißt es: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Der Allmächtige hört auf dein Gebet, er hört auf mein Gebet. Das hat der Psalmist erfahren. Er hatte vielleicht Schwierigkeiten im Leben oder einer seiner Lieben und Bekannten war in Schwierigkeiten und dann ist er auf die Knie gegangen und hat gefleht zum allmächtigen Gott. Und er hat gemerkt, Gott hört mein Gebet. Obwohl er unendlich groß ist, er kümmert sich um mein kleines Leben. Er kümmert sich um mich. Der Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Der allmächtige Gott wendet mir seine Güte zu. Wenn man sich das mal überlegt, da ist dieser große Gott, der das Universum in der Hand hält und geschaffen hat, und er interessiert sich dafür, dass dein Leben gelingt. Der möchte, dass es deiner Seele gut geht. Dem ist es wichtig, dass deine Seele in den Himmel kommt, dass du ewig bei ihm lebst. Die Güte wendet er uns zu. Das hat der Psalmist erlebt, erfahren in vielen Situationen seines Lebens. Und deswegen ruft er aus: Gelobt sei Gott. Wir wollen Gott loben. Auch heute in diesem Gottesdienst wollen wir Gott loben, weil er auf unser Gebet hört, weil wir ihm wichtig sind und weil er seinen Segen, seine Güte uns zuwendet. Lass uns zu Beginn beten und wir stehen dazu auf. Allmächtiger Gott, du hörst unser Gebet und dafür loben und preisen wir dich, dass wir zu dir kommen können, dass wir eine Beziehung zu dir haben, dass unsere Probleme dir nicht egal sind. Lob, Dank und Ehre sei dir dafür. Wir wollen dir hinlegen, unsere Situation. Wir danken dir, dass es mit der Corona-Epidemie jetzt in eine richtige Richtung zu gehen scheint, dass die Ansteckungszahlen zumindest in Deutschland nicht weiter steigen, gar rückläufig sind. Ich danke dir dafür. Das wollen wir nicht dem Zufall zuschreiben oder irgendwelchen menschlichen Leistungen, sondern das ist deine Gnade. Und wir danken dir, dass du uns gnädig bist, dass du uns aus dieser Krise herausführen möchtest, wenn es denn dein Wille ist. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass wir uns als Gemeinde hier wieder versammeln können, dass wir auch mit Einschränkungen, aber immerhin, wir sind zusammen und wir beten dich an. Das wollen wir tun in diesem Gottesdienst. Wir wollen dich loben und preisen. Dir sei alle Ehre. Amen. Nehmt Platz und wir hören auf unser erstes Lied: In Christus. Wir begrüßen ganz herzlich die Gäste unter uns, haben heute einige da, herzlich willkommen. Und hat jemand Grüße von Freunden der Gemeinde oder von anderen Gemeinden? Das ist vielleicht ein bisschen eingeschränkt momentan, aber vielleicht hat jemand telefonischen Kontakt gehabt zu jemandem. Dann könnt ihr jetzt die Grüße weitergeben. Eugenie.
Mein Mann lässt alle herzlich grüßen. Er wäre gern unter uns.
Genau. Jakob, dein Mann, der ist in der Schweiz jetzt momentan, ne?
In Süddeutschland.
In Süddeutschland. Ja, genau, bei der Bibelschule, wo er angestellt war. Ja, dann habe ich schöne Grüße oder möchte grüßen unsere Geburtstagskinder aus der letzten Woche. Das war Carol. Nelly hatte Geburtstag und Edna. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir grüßen euch auf jeden Fall mit Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Das wünschen wir euch für euer neues Lebensjahr, dass ihr Gott loben könnt, weil er euer Gebet hört, weil ihr seine Güte erfahrt. Dann wollen wir uns jetzt einstimmen mit dem nächsten Lied auf die Predigt. Das Lied heißt Sei still. Also es geht darum, innerlich zur Ruhe zu kommen und sich zu öffnen für Gottes Wort, was wir gleich hören wollen, dass dieses Wort auf fruchtbarem Boden fällt. Wir hören auf das Lied Sei still.
Ja, einen guten Morgen auch von meiner Seite. Das Predigtthema heute Morgen lautet: Der Herr hilft durch viel oder wenig. Jonathans Glaube und Israels Sieg. Ich habe 4 Gedanken und Punkte mitgebracht. Einmal Glaube, der nicht auf die Umstände blickt. Dann Glaube, der von Gott alles erwartet. Drittens Glaube, der Gott alles hinlegt. Und 4. Glaube, der am Sieg Gottes teil hat. Und der Predigttext steht in 1. Samuel 14. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Aber seinem Vater sagte er nichts. Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht, und die Leute bei ihm waren etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Abitubs, des Bruders Ikabods, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn zu Shiloh, trug den Priesterschurz. Das Volk wusste aber nicht, dass Jonathan weggegangen war. Es waren aber an dem engen Wege, wo Jonathan hinüberzugehen suchte, zu der Wache der Philister 2 Felsklippen, die eine diesseits, die andere jenseits. Die eine hieß Bozetz, die andere Senne. Die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach: Wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen: Steht still, bis wir zu euch herabkommen? So wollen wir an unseren Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steig mir nach, der Herr hat sie in die Hände Israels gegeben. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen sie zu Boden vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, ungefähr 20 Mann, etwa auf einer halben Hufe Acker, die ein Joch Rinder pflügt. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Felde, und das ganze Kriegsvolk, die Wache und die streifenden Rotten erschraken und die Erde erbebte. Und so geschah ein Gottesschrecken. Und die Wächter Sauls zu Gibea in Benjamin sahen, wie das Getümmel der Philister hin und her wogte. Da sprach Saul zu dem Volk, das bei ihm war: Zählt und seht, wer von uns gegangen ist. Und als sie zählten, siehe, da waren Jonathan und sein Waffenträger nicht da. Da sprach Saul zu Ahia, bringe den Ephod herbei, denn er trug den Ephod in jener Zeit vor Israel. Und als Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Lager der Philister immer größer und Saul sprach zum Priester, lass es sein. Und Saul und das ganze Volk, das bei ihm war, sammelten sich und kamen zum Kampfplatz. Und siehe, da ging eines jeden Schwert gegen den anderen und es war ein sehr großes Getümmel. Auch die Hebräer, die vorher bei den Philistern gewesen und mit ihnen ins Feld gezogen waren, gingen über zu denen von Israel, die mit Saul und Jonathan waren. Und als alle Männer von Israel, die sich auf dem Gebirge Ephraim verkrochen hatten, hörten, dass die Philister flohen, jagten sie hinter ihnen her im Kampf. So half der Herr Israel an diesem Tag. Und der Kampf breitete sich aus bis Bet Aven. Amen. Glaube, der nicht auf die Umstände blickt, das ist unser erster Punkt. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Aber seinem Vater sagte er nichts. Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht, und das Volk, das bei ihm war, zählte etwa 600 Mann. Zwischen Israel und unter König Saul und den Philistern gab es zu dieser Zeit ein gewaltiges Machtgefälle. Die Philister beherrschten das Gebiet, das zwischen dem Mittelmeer und dem jüdischen Bergland liegt. Das ist so eine fruchtbare Ebene, die nennt man die Schefala. Da kann man schön Felder anbauen und da herrschten die Philister. Die Israeliten waren zurückgedrängt in das Bergland und waren auf dieses Gebiet beschränkt. Jetzt drängten die Philister in ihrer Übermacht auch in das Bergland hinein. Sie kamen mit gewaltiger Heeresmacht. Im Kapitel vor diesem, im 13. Kapitel bei 1. Samuel, heißt es, sie zogen zur Stadt Michmas 3000 Kampfwagen, 6000 Gespanne und Soldaten so viel wie der Sand am Ufer des Meeres. Also das war wirklich eine riesige Streitmacht, die Philister da auf die Beine gestellt hatten. Und jetzt zogen sie auch in dieses judäische Bergland hinein, jetzt in das Gebiet von Benjamin, so 10 Kilometer nördlich von Jerusalem. Das ist so bergiges, teilweise wüstes Land, karg, Felsen. Und da zogen die jetzt mit diesem riesigen Heer hin und bedrängten die Israeliten jetzt selbst dort, wo sie sich hin zurückgezogen hatten. Und aus dieser riesigen Streitmacht, die da bei Michmas lag, nördlich von Jerusalem, zogen jetzt mehrere Abteilungen der Philister in die verschiedenen Richtungen und die sorgten so richtig für Ärger, zerstörten die Dörfer, plünderten die Gehöfte und im ganzen Land war Not und Elend. Die Leute flüchteten auf die andere Seite des Jordangrabens, um im Land Gilead wenigstens Schutz zu suchen. Andere verkrochen sich in Felsenhöhlen und Felsspalten. Es war große Not im ganzen Land. Die Philister hatten richtig Oberhand. Wie viele Leute hatten denn die Israeliten zu dieser Zeit? Saul befehligte 2000 Soldaten und Jonathan 1000, also Vater und Sohn. Insgesamt 3000 Soldaten. Jetzt zu diesem Punkt sammeln sich um Saul nur noch 600 Männer. Das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Missverhältnis ist zwischen dieser gigantischen Armee der Philister und diesem kleinen, zusammengeschrumpften Haufen der Israeliten, 600 Mann um Saul herum. Die Israeliten waren chancenlos. Israel war zudem komplett entmilitarisiert. Das heißt, es gab keine Waffen mehr. nur Jonathan und Saul hatten Waffen, deswegen haben sie auch einen Waffenträger, also König und Königssohn haben Waffen, alle anderen haben keine Waffen mehr. Also die hatten einfach gar keine Chance. Was hatten die Philister gemacht? Die hatten ein Berufsverbot für Schmiede erteilt. Das heißt, keiner konnte den Schmiedeberuf ausüben. Das heißt, man konnte auch keine Schwerter schmieden oder irgendwelche anderen Waffen. Ging nicht. Wenn ein israelischer Bauer seine Sense schärfen wollte oder sich irgendetwas von seinen Ackergeräten wieder gerade biegen wollte und zum Schmied gehen musste, dann musste er ins Philisterland ziehen, erstmal die Reise auf sich nehmen. Und dann haben die dort richtige Apothekenpreise genommen. Also die haben die richtig abgezockt. Da heißt es nämlich, dass man für solche Tätigkeiten 2/3 eines Silberschekels auf den Tisch legen musste. Ein Schekel waren 11 Gramm Silber, 2/3 7 Gramm Silber musste man hinlegen, um einmal die Sense zu schärfen. Das hat man sich natürlich überlegt, die Sense schärfen zu lassen, wenn solche Preise abgezockt wurden. Und damit haben die natürlich einmal die Israeliten ordentlich besteuert und sie haben natürlich auch dafür gesorgt, dass die gar nicht wieder hochkamen. Und Waffenproduktion ging gar nicht. In Samuel 13, 22 heißt es, als nun der Tag des Kampfes kam, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volkes, das mit Saul und Jonathan war. Wir sehen das ja heute in der Situation, wo Israel umgeben ist von Feinden, die am liebsten gleich auf dieses Land zuspringen würden, um es kaputt zu machen. Stellt euch mal vor, man würde Israel entwaffnen. Wie viele Tage würden die wohl überleben? Das sind 3 Tage. Dann wäre das Land. Und so war das hier auch. Die waren komplett unterdrückt, entmilitarisiert. Die konnten sich noch gerade mal in ihre Felsenhöhlen zurückziehen. Und in dieser kräftemäßig völlig unmöglichen Situation kommt auf einmal dieser Jonathan auf den Gedanken und sagt zu seinem Waffenträger, ohne seinem Vater was zu sagen, man kann so ein bisschen rätseln, warum sagt er das eigentlich nicht seinem Vater, was er da vorhat? Ich vermute mal, dass der Jonathan wirklich ein geisterfüllter, glaubensstarker Mann war und er wusste schon, sein Vater Saul ist an dem Punkt nicht der richtige Ansprechpartner. Deswegen hat er den ganz außen vor gelassen und gesagt, die Geschichte drehe ich alleine mit meinem Herrn. Er sagt, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Also die Situation ist ja so, Philister gegen die Israeliten, das ist vergleichbar vielleicht, wenn Russland Lettland angreifen würde oder wenn die USA Island angreifen. Ja, das ist so das Kräfteverhältnis. Und in dieser Situation kommt jetzt dieser Jonathan, der Königssohn, auf den Gedanken, komm, lass uns mal rübergehen und diese Supermacht anzugreifen, wie die Mücke gegen den Elefanten. Dieser Jonathan steckt nicht den Kopf in den Sand. Er verkriecht sich nicht in einer Felsspalte. Er flieht nicht auf die andere Seite des Jordan, sondern er geht offensiv auf die Herausforderung zu. Er schaut nicht auf die Übermacht. Er schaut nicht auf die gewaltige Heeresmacht der Philister, die wie Heuschrecken das Land übernommen haben. Er sieht nicht die zahlenmäßige Überlegenheit der Philister, die zahlenmäßige Unterlegenheit der Israeliten. In anderen Worten, er blickt einfach nicht auf die Umstände oder um es mit der Predigt von Niklas am letzten Sonntag zu sagen, er blickt nicht auf das Sichtbare, oder war es vorletzten Sonntag? Er blickt nicht auf das Sichtbare, sondern er blickt auf das Unsichtbare. Oder wie Niklas das auch ausgeführt hat, da wo die Situation ist, wo Elisa dann betet, komm, öffne ihm die Augen, und dann werden ihm die Augen aufgetan, dann sieht er auf einmal der Diener, das Heer Gottes um die Stadt herum. Der Jonathan sieht Dinge, die andere nicht sehen. Im Glauben sieht er das und er lässt sich nicht von den Umständen ablenken von dem, was Gott tun kann. Ich musste an Hudson Taylor denken, den großen China-Missionar. Von China, diesem Riesenreich mit Hunderten von Millionen von Menschen, da war nur das Küstengebiet mit dem Evangelium erreicht. Da gab es Missionsstationen und da gab es auch Kirchen. Das war alles. Das riesige Hinterland mit Hunderten von Millionen von Menschen, unerreicht. Und dann sagt so ein Hudson Taylor, dieses Gebiet in der Hand Satans, das greifen wir an mit dem Evangelium. Und er geht dorthin. Und er glaubt und er betet. Und er guckt nicht auf die schiere Unmöglichkeit, dieses riesige Gebiet mit dem Evangelium zu erreichen, sondern er sagt, der Herr kann. Und er geht. Und heute haben wir dort, ich würde sagen, eine der am schnellsten wachsenden Gemeinden der Welt. Wir haben dort die größte Bibeldruckerei der Welt. Das heißt, die meisten Bibeln weltweit werden in China gedruckt. Und. Man könnte jetzt noch viel aneinander reihen, weil hier einer nicht auf die Umstände geguckt hat, sondern auf Gottes Möglichkeiten. Und das möchte ich uns heute Morgen mitgeben, dass wir nicht Leute sind, die auf die Umstände blicken, sondern die auf Gottes Möglichkeiten blicken. Lass dich nicht aus dem Konzept bringen, aus dem Tritt bringen, von dem, was schwer ist, in deinem persönlichen Leben, wo du selber herausgefordert bist, wo du selber vor großen Hürden und Bergen stehst, die du meinst, nicht bewältigen zu können. Ja, das kannst du auch nicht. Aber blicke nicht drauf. Sei wie ein Jonathan, der sich davon nicht irritieren lässt. Das wünsche ich dir, dass du das mitnimmst aus dieser Predigt, dass du einen Glauben hast, der nicht auf die Umstände blickt, sondern auf Gottes Möglichkeiten. Und das bringt uns jetzt zum zweiten Punkt. Glaube, der von Gott alles erwartet. Es waren aber an dem engen Wege, wo Jonathan hinüberzugehen suchte, zu der Wache der Philister zwei Felsklippen, die eine diesseits, die andere jenseits, die eine hieß Butzes, die andere Senne. Die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Das heißt, wir haben hier 10 Kilometer nördlich von Jerusalem zwei Orte. In etwas in nördlicher Richtung lag Michmas, da lagen die Philister. Dann kam ein tiefes Tal und auf der anderen Seite des Tals, da lag Geba. Das kann man sich auch auf Satellitenfotos anschauen. Ist also richtig so ein tiefes Tal dazwischen. Und dann, wenn man so durch das Tal hindurch lief, dann war auf der einen Seite so eine Felsklippe, die herausragte und auf der anderen Seite auch. Also in südlicher Richtung zu Geba hin, wo die Israeliten lagen, und in nördlicher Richtung, wo die Philister lagen, war eine andere Felsklippe. Und oben auf dieser Felsklippe war ein Plateau und auf dem Plateau hatten die Philister ihren vorgeschobenen Wachtposten. Da war eine Gruppe von 20 Soldaten und die schauten jetzt in das Tal hinein, in südlicher Richtung, konnten die ganze Senke durchschauen, sahen auf der anderen Seite rüber und konnten da das Lager der paar hundert Israeliten sehen. Und wenn ein Israelit von da drüben rüberkam, dann konnten die den vorher schon genau sehen, konnten ihr Lager warnen. Und so hatten die eine sehr gute Position, in der sie dort sich befanden. Eine halbe Hufe Acker, die ein Joch Rinder pflügt, das ist so das Plateau von der Größe. Jetzt muss man mal überlegen, was ist eine halbe Hufe Acker, die ein Joch Rinder pflügt? Das sind ja Maße, die wir heute gar nicht mehr verwenden. Also das ist so, ein Joch Rinder pflügte rund 1600 Quadratmeter am Tag. Und die Hälfte davon 800 Quadratmeter. Also das ist ungefähr das, maß an der Fläche, wo dieser Wachtposten lag. Da waren 20 Mann postiert. Und jetzt sagen Jonathan und sein Waffenträger, oder Jonathan sagt es zu seinem Waffenträger, wir ziehen jetzt dort rüber. Sobald die in die Talebene reinkommen, werden die vom Wachtposten gesehen. Was sagt Jonathan? Er sagt, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Die Unbeschnittenen, also klar, wir erinnern uns, die Israeliten sind alle beschnitten, das war das Bundeszeichen. Und die Heiden, die die Götzen anbeten, die waren Unbeschnittene. Und damit sagt Jonathan natürlich eine Art Schimpfwort für die Israeliten, aber er sagt auch, der lebendige Gott ist auf unserer Seite. Die haben nur die Götzen. Wir haben den lebendigen Gott auf unserer Seite. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann wider uns sein, um es mit dem Römerbrief zu sagen? Wenige Jahre später wird ein anderer ganz Ähnliches sagen, als er auch einem Philister gegenübersteht. Zu diesem Zeitpunkt kennen sich die beiden noch gar nicht, der Jonathan und der David. Denn was sagt David, als er diesem riesen Philisterkoloss da gegenübersteht? Wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Ich finde das interessant. David und Jonathan kennen sich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber wir sehen, die beiden sind aus demselben Holz geschnitzt. Die haben beide den gleichen starken, festen Glauben. Wenn Gott auf unserer Seite ist, wie können wir es dann zulassen, dass die Philister uns so verhöhnen und unterdrücken? Und wenn Gott auf unserer Seite ist, dann können wir auch siegen, unabhängig davon, wer jetzt gerade die meisten Schwerter und Speere in der Hand hat. Dass diese beiden später allerbeste Freunde werden, das wundert mich nach dieser Geschichte nicht mehr. Die waren wirklich aus demselben Holz geschnitzt und da haben sich wirklich zwei Brüder im Geist gefunden. Leute, die dem Herrn vertrauten. Der Glaube Jonathans war ein Glaube, der jetzt hier mit diesem einen Satz ganz wunderbar zum Ausdruck kommt. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Dieser Jonathan, der hat sich nicht auf seine Muckis verlassen. Der hat sich nicht auf seine Waffen verlassen. Der hat sich nicht auf seine Klugheit verlassen, sondern der wusste, Gott, der lebendige Gott, kann durch viel oder durch wenig helfen. Sogar noch deutlicher steht hier retten. Gott rettet durch viel oder wenig. Und man kann, wenn man die Bibel liest, eins ganz sicher sagen, Gott liebt es, durch wenig zu retten. Er kann auch durch viel. Das ist ja für ihn gar kein Problem. Aber noch viel lieber hat er es, wenn er durch ganz, ganz wenig rettet. Das ist seine eigentliche Strategie, das ist sein eigentliches Lieblingsprinzip. Und es ist gut, wenn wir das immer wieder verinnerlichen. Gott liebt es, durch wenig zu retten. Wie siegte denn Gideon über das Heer der Midianiter? 600 waren zu viel, Tausende waren zu viel. Es mussten erst 300 werden, damit es für Gott überhaupt spannend wird, so einen Feldzug zu führen. Es müssen ganz wenige sein. Deswegen werden erstmal alle, die irgendwie kampferprobt und mutig sind, die werden alle aussortiert. Nur noch die Angsthasen und die, die auf den Knien wie Hunde trinken, die werden genommen und die 300 Mann, die müssen dann dieses riesige Heer besiegen. So macht Gott das. Er siegt durch wenig. Oder wie macht er es mit Goliath, diesem Giganten, schwerst bewaffnet? Eine Hirtenschleuder, ein Kieselstein, baff! Und die ganze Fassade bricht in sich zusammen. Wie hat Gott 5.000, ja 10.000 satt gemacht? 5 Brote, 2 Fische. Wenig. So macht Gott das. Und wie hat Gott den Satan, die Hölle, den Tod, die Sünde besiegt? Wie hat er das gemacht? Durch einen am Kreuz hingerichteten, verblutenden Menschen, den Sohn Gottes, Jesus. Der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Wir haben diesen Jesus für nichts geachtet. Wir haben das Kreuz gesehen und den Kopf geschüttelt und gesagt, das kann es ja nun nicht sein. Gott rettet durch wenig, durch ganz wenig. Weniger als dieser schandbare Tod des Gottessohnes am Kreuz geht gar nicht. Weniger geht nicht. Und da tut er das Größte. Da an diesem Punkt, wo es am allerniedrigsten, am allerwenigsten ist, tut er das Größte, da besiegt er den Tod, da besiegt er den Teufel, da macht er uns frei. Durch das Allergeringste erringt er den größten, allergrößten Sieg der Menschheitsgeschichte. Das liebt Gott. Durch ganz wenig, ganz viel zu siegen. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen, zu retten. Das Wort Hoschia, retten, ist das Wort, was in seiner Grundform auf den Namen Jesus weist. Jeschua, der Retter. Jahwe rettet. Hoschia, retten. Der Herr rettet durch viel oder wenig. Das heißt, dieses kleine Wort hier im Hebräischen weist uns schon auf Jesus hin. Wo bist du gerade herausgefordert? Wo hast du gerade deine Last? Was macht dir gerade Not? Was sind die Berge, mit denen du dich herumschlägst? Was sind die Armeen, gegen die du kämpfst? Wer sind die Feinde und die Waffen, die sich gegen dich gestellt haben? Was sind deine Herausforderungen? Ich wünsche es dir, dass du diesen Glauben Jonathans haben kannst und verinnerlichen kannst in deinem Herzen. Der Herr kann durch viel, aber noch viel lieber durch ganz wenig tun in deinem Leben. Er will dir helfen, er will dich retten. Er will dir gegen deine Feinde, gegen deine Herausforderungen, gegen deine Mutlosigkeit, durch deine Unfähigkeit, er braucht das alles nicht, dass du kannst, dass du machst, dass du der Held bist, braucht er alles nicht. Er braucht nur ein tiefes, festes Vertrauen in Gottes Macht, viel oder wenig zu tun, zu helfen und zu retten in deinem Leben. Ich wünsche dir diesen Glauben Jonathans. Das Dritte ist, Jonathan hatte einen Glauben, der Gott alles hinlegt. Es geht weiter. In Vers 7, da antwortete ihm sein Waffenträger, übrigens auch ein guter Mann, dieser Waffenträger, über den könnte man wahrscheinlich auch nochmal eine Predigt machen, der sagt einfach, tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Ich meine, der hätte ja auch sagen können, bist du des Wahnsinns, mach das nicht, das ist aussichtslos. Nein, der sagt einfach, mach es, tu es, geh hin. Der hatte wahrscheinlich denselben Glauben wie der Jonathan auch. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach wohl an, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen, steht still, bis wir zu euch herankommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben, das soll uns zum Zeichen sein. Das heißt, Jonathan erbittet hier jetzt von Gott ein Zeichen und er legt es Gott wirklich hin. Die zwei Möglichkeiten sind, entweder die Wache ruft, halt, stehen bleiben, wir kommen zu euch und kontrollieren euch, oder sie rufen, kommt zu uns herauf. Und das sollte das Zeichen sein von Gott, jetzt hat der Herr Israel in die Hände hat der Herr die Philister in die Hände Israels gegeben. Diese zweite Variante, die war ja viel schwerer als die erste Variante. Denn bei der zweiten Variante hieß das, diese Felsklippe zu diesem Plateau hochzukraxeln. Und man liest später, dass er mit Händen und Füßen da hochkraxeln musste. Also die beiden mit Händen und Füßen da hoch. Das heißt, in dem Moment kannst du deine Waffen schon mal vergessen. Geht nicht. Und die da oben stehen, die stehen mit 20 Mann schwer bewaffnet oben auf dem Plateau. Jeder, der da seine Nase über die Klippe steckt, der wird einmal runtergetreten, dann ist er tot. Also das war eine völlige Überlegenheitssituation für die Philister. Und der Jonathan sagt, genau das machen wir. Wenn das passiert, wenn das eintritt, dann hat der Herr sie in unsere Hände gegeben. Also dann ist es völlig aussichtslos, dass wir irgendwie gewinnen können, menschlich gesehen. Dann macht der Herr etwas, dann gibt er sie in unsere Hände. Was mir wichtig ist, Jonathan legt es dem Herrn hin und er bittet Gott um ein Zeichen. Und das zeigt einfach, er hat von Gott alles erwartet. Und er wusste auch, er hat einen Gott im Himmel, der hier heute in mein Leben ganz direkt eingreift. Wenn ich bete, so werde ich erhört. Hat einen lebendigen Gott. Und das finde ich ganz wunderbar. Und das soll auch uns ein Beispiel sein und ein Vorbild. Ich habe jetzt in dieser Woche eine Frau besucht, die ist 102 Jahre alt. Das heißt, die hat ihre Kindheit in der Weimarer Republik erlebt. Die ist durch die Rezession von 1929 hindurchgegangen. Die hat erlebt, wie die SA Menschen auf den Straßen zusammengeschlagen hat. Die hat viel gesehen. Ich habe sie zum Schluss unserer Begegnung gefragt, also jetzt hast du mal die Möglichkeit, der jungen Generation, also dazu gehören wir alle, also deren ältester Sohn, ratet mal, wie alt der ist, der geht auf die 80 zu. Deren ältester Sohn geht auf die 80 zu. Im Zweifelsfall ist die fitter als ihr ältester Sohn. Also das ist schon der Hammer. Ja? Ich habe diese Frau gefragt, ob sie uns allen, die wir so jung sind, einen Rat geben kann. Und da hat sie gesagt, den Rat, den ich euch mitgeben würde, alles, was ihr tut und alles, was ihr zu entscheiden habt und alles, was euch bewegt im Leben, legt es Gott im Gebet hin. Das war der einfache Rat einer uralten Frau. Jonathan hat das gemacht und ich frage dich jetzt wieder, wo stehst du? Was sind deine Herausforderungen? Was sind deine Nöte? Was sind deine Fragen? Machen wir es wie Jonathan, leg es dem Herrn zu Füßen und glaube fest, dass die Antwort kommt. Und die Antwort kommt. Das können wir hier bei Jonathan sehen. Das ist nämlich jetzt das vierte: Glaube, der am Sieg Gottes Teil hat. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinen Waffenträger zu und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steig mir nach, der Herr hat sie in die Hände Israels gegeben. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen sie zu Boden vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, ungefähr 20 Mann. Und jetzt breitet sich ein Gottesschrecken aus über die ganzen streifenden Rotten, über das gelagerte Heer. Und die fingen auf einmal an, unter sich Verwirrung und das Schwert gegeneinander zu erheben. Und sie fingen an, sich gegenseitig umzubringen. Und dann wogte ein riesiger Kampf, sodass auch Saul und seine Leute darauf aufmerksam werden. Und am Ende sind die Philister geschlagen durch ihre eigene Hand. Da ist also wirklich eine Blindheit über sie gekommen, eine Verwirrung. Und Gott hat die Philister letztlich gegeneinander in den Kampf geführt. Und am Ende heißt es, so rettete der Herr Israel an diesem Tage. Ein Erdbeben kommt und macht das Chaos perfekt und Gott rettet sein Volk. Gott braucht uns nicht, um Siege zu erringen. Gott braucht uns nicht, um irgendetwas zu bewirken in dieser Welt. Er gebraucht uns doch, er will unseren Glauben und er will unser Gebet und er will unser Vertrauen. Aber er hat die Macht und er erringt den Sieg. Und das hat er hier in dieser Geschichte so wunderbar uns zur Ermutigung aufschreiben lassen, damit wir das nie vergessen, dass er derjenige ist, der die Siege erringen will in unserem Leben und der uns retten will. In 2. Mose 14, Vers 14 heißt es, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Also das ist die Situation, wo Israel kurz vor dem Durchzug durch das Schilfmeer steht, die Ägypter hinter ihnen, das Meer vor ihnen. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Deswegen hat das Lied ebenso gut gepasst, was gesungen wurde. Still sein vor dem lebendigen Gott, weil er die Dinge tut, weil er den Sieg erringt. Jesus ruft am Kreuz aus, es ist vollbracht. Es ist vollendet, der Sieg ist errungen, ich habe es für dich getan. Und 1. Korinther 15, 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Glaube, der nicht auf die Umstände blickt, Glaube, der von Gott alles erwartet, durch viel oder noch viel lieber durch ganz wenig. Glaube, der Gott alles im Gebet hinlegt und Glaube, der am Sieg Gottes teilhat. Und zum Schluss diesen einen Satz nimm bitte mit in die nächste Woche. Vielleicht wird der Herr etwas für dich tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Ich wiederhole noch einmal, vielleicht wird der Herr etwas für dich tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Amen.
Ja, vielen Dank, Johann, für dieses Wort. Und wir wollen gemeinsam beten, eine Gebetsgemeinschaft haben. Ihr könnt laut oder leise beten, wie ihr das oder wie das für euch angenehm ist. Und ich schließe das Gebet oder die Gebetsgemeinschaft dann ab. Lasst uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für die vielen ermutigenden Vorbilder, die wir in der Bibel finden, wo deine Kinder geglaubt haben, trotz Widerstände, trotz widriger Umstände, dass du diesen Glauben in ihnen entfacht hast. Du siehst aber auch unsere Schwachheit, du siehst, wo wir oder auch unsere Geschwister einfach nicht so glauben können, wie es vielleicht ein Jonathan konnte oder ein David. Und darum bitten wir dich mit den Worten der Jahreslosung, dass du unseren Glauben stärkst. Da ist Glaube in uns, da ist ein Fünkchen Vertrauen. Manchmal ist es stark und leuchtet, manchmal ist es schwach und glimmt. Und wenn es so ist, dass es glimmt, dann möchten wir dich bitten, dass du diesen Glauben stärkst, dass wir dir vertrauen können, dass die vielen negativen Worte, die auf uns eintrommeln durch Nachrichten oder sonstige Umstände, dass die nicht den Effekt haben in unserem Herzen, sondern dass dein Wort dort groß wird, dein Wort dort Macht entfaltet, damit wir vertrauen können. Dass wir wissen, dass du hilfst, sei es durch viel oder wenig, dass du unser Schicksal wendest, unsere Not wendest und dass du uns dahin führst, wo wir letztendlich hingehören, nämlich zu dir in den Himmel. Da ist unser Ziel, dahin sind wir unterwegs, Herr. Und ich danke dir, dass du uns so durchs Leben führen willst. Und wir bitten dich für das Vertrauen, was wir dafür brauchen. Amen. Wir wollen ein Segenslied hören. Mit dem beschließen wir den Gottesdienst. Dieser Gott segne dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir nehmen Platz, lassen gleich den Gottesdienst ausklingen mit einem Instrumentalstück. Und ich wünsche euch hier schon mal von hier vorne alles Gute, einen schönen Sonntag, gesegnete Woche. Beim Rausgehen achtet ein bisschen darauf, dass ihr den Abstand einhaltet oder eine Maske trägt, dass es da nicht zu Stauungen kommt im Foyer. Aber wie gesagt, ansonsten eine gesegnete Woche.